Es ist schön, in Detmold zu sein. Es ist schön, so einen Gottesdienst zu erleben, zusammen mit der Gemeinde Gott loben und preisen. Auf jeden Fall, mein Herz hat sich, ich glaube, 10-mal mehr geöffnet als vor dem Gottesdienst. Es ist schön, liebe Gemeinde, euch zu sehen, liebe Gäste und Freunde. Ich war wirklich eine Weile unterwegs, Andreas hat das auch gesagt, und ich habe eine Sehnsucht bekommen nach der Gemeinde Oelde, nach den Geschwistern, nach den Schwestern und Brüdern. Und eigentlich habe ich so Lust bekommen, auch ein Kinderlied zu singen. Aber vielleicht muss ich ein bisschen mit Tirze erstmal üben, ja, und vielleicht wird mir Arthur dann noch ein bisschen helfen. Es ist ein tschechisches Lied, aber ich habe das in Deutsch übersetzt. Ein schönes Lied, ja. Ich mache das irgendwann mal. Ja, liebe Gemeinde, ich habe so festgestellt, heute sind die Brändlers Kinder zurückgekehrt. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Die kommen wieder zurück nach Detmold. Ja, es reicht doch, hier in die Welt rumzureisen. Kommt einfach nach Hause. Und dann freue ich mich auf Raya, auf die Sippe Schellenberg. Ja, sie wird bald aufgenommen. Und ich freue mich für Denny und Achim, die sind heute auch da. Wir hatten die erste Bibelstunde Taufunterricht. Ich habe sie mit so vielen Informationen überschlagen, dass sie keine Fragen mehr hatten. Achim, das war doch so, ja? Ja, liebe Gemeinde, das Thema einer unheimlichen Familie. Glaubt mir, jeder Mensch, der irgendwann gelebt hat, der heute lebt, der leben wird, will immer glücklich sein. Und jeder will glücklich heiraten und natürlich glücklich verheiratet sein. Aber leider müssen wir feststellen, nicht immer klappt das so. Die Wirklichkeit sagt uns, dass es manchmal leider anders ist. Und wir stellen natürlich die Frage, warum sind manchmal Leute unglücklich? Denn vorher haben sie gesagt, Mann, ich liebe dich und ich kann ohne dich nicht. Und dann, wenn sie verheiratet sind, wenn sie Kinder haben oder sonst noch was, dann auf einmal werden sie unglücklich. Vor allem und besonders weh tut das, wenn die Eltern merken, die Kinder sind nicht so glücklich verheiratet, als sie sich das gewünscht haben. Und deswegen habe ich so die Frage gestellt, gleich am Anfang, kann man überhaupt heutzutage eine wirklich glückliche Familie haben, zufrieden sein, gerne nach Hause kommen und so weiter. Und ich möchte heute über eine unheimliche Familie in der Bibel nachdenken. Und ich muss sagen, und ich gebe es zu, es ist eine echt schlimme Geschichte. An sich müsste man sagen, es ist ein Familiendrama. Und das Schlimmste ist in dieser ganzen Geschichte, es war in dieser Familie ganz normal. Diese Familiengeschichte beginnt in 1. Mose Kapitel 25 und es ist die Geschichte vom Jakob. Natürlich werde ich nicht die ganze Kapitel jetzt lesen, aber immer wieder da ein Text, dort ein Text und ich habe so angefangen. Wie hat die Geschichte überhaupt angefangen? Die Geschichte vom Jakob. Sie beginnt so. Rebekka, die Mutter von Jakob, ist zunächst kinderlos, kann keine Kinder bekommen, dann betet man zu Gott, sie haben das auch gemacht, dann wird sie schwanger und in der Schwangerschaft stellt sie fest, sie hat Zwillinge. Das ist ja eine gute Nachricht zuerst, ja, aber diese Zwillinge haben sich angefangen zu streiten, noch in dem Bauch ihrer Mutter. Naja, ich sage mal, kein guter Start wahrscheinlich. Ein Sohn bekommt dann den Namen Jakob, das heißt übersetzt Betrüger, und der andere Sohn bekommt den Namen Esau, und das heißt reich behaart. Und die Bibel berichtet uns über diese Familie und der erste Text, den wir heute lesen, ist Kapitel 25, 1. Mose, Vers 28. Und der Vater Isaak hatte Esau lieb und aß gern sein gebratenes Wild, Rebekka aber, die Mutter, hatte Jakob lieb. Dieser Satz bedeutet für eine Familie ein perfektes Unglück. Wie geht es wohl einem Kind, das auf einmal merkt, Papa hat mich nicht so lieb wie meinen Bruder? Wie geht es einem Kind, das auf einmal feststellt, Mama hat mich nicht so lieb wie meinen Bruder? Wie ging es dabei Esau und Jakob? Wie geht es überhaupt solchen Kindern heute, die auf einmal so für sich feststellen, Mama hat mich nicht so lieb oder Papa hat mich nicht so lieb? Wie geht es solchen Kindern? Ich kann euch sagen, diese Kinder fühlen sich unsicher. Manche werden aggressiv. Manche versuchen nicht nur 100%, sondern 1000% irgendwie brav zu funktionieren, damit die Eltern, damit Mama, Papa irgendwie sie beginnen zu lieben. Manche, bei denen es nicht geklappt hat, beginnen Alkohol zu trinken oder bekommen Essstörungen. Es ist verschieden. Das ist dann, ich kann sagen, ein Familiendrama. Die Kinder können nichts dafür und doch fühlen sie sich irgendwie schuldig und ich bin nicht gut genug und wenn ich gut genug wäre, dann würden die Eltern mich lieben oder die Mama würde mich mehr lieben oder Papa, wie auch immer. Und so bei Jakob und Esau. Was macht Esau? Esau merkt, dass es irgendwie nicht hinhaut. Dann lesen wir von ihm, Kapitel 26, 24. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er zwei Frauen. Zwei Hethiterinnen, Jehudit, die Tochter Beeres, und Basemat, die Tochter Elons. Ich habe mir so die Frage gestellt, warum gleich zwei Frauen? Weil er als Kind nicht genug Liebe von der Mama bekommen hat und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt zwei Frauen habe, dann bekomme ich genug Liebe. Aber weiter lesen wir 26, 35, das bereitete Isaak und Rebekka großen Kummer. Und dann berichtet die Bibel, dass Rebekka denkt an die Karriere ihres inzwischen groß gewordenen Lieblingssohn, also Jakob, und er soll den fast erblindenen Vater mit dem Familienerbe und den Segen betrügen. Ja, man muss sagen, Mama ist da ganz, ganz clever. Das muss man schon sagen. Und die ganze Geschichte ist an sich eine Ansammlung von Unglaublichkeiten. Der Vater Isaak wollte seinem Sohn Esau den Segen weitergeben und er soll auf die Jagd gehen, er soll ein Wild also vorbereiten, ein Gericht vorbereiten und dann wollte er essen und dann den Lieblingssohn Esau segnen. Rebekka hat aber das gehört und hat dafür gesorgt, dass Jakob eher zu seinem Vater reinkommt als Esau. Und da sollte Jakob den Segen bekommen. Und als Isaak fragte, als er vor seinem Vater saß und Isaak fragte, wie kommt es, dass du so schnell ein Wild erschossen hast und es zubereitet hast? Und bei Jakob kam die Antwort wie aus einer Pistole. Lieber Vater, dein Gott, an den du glaubst, hat mir das schon geschickt. Eine dreiste Lüge. Aber er macht das einfach so. Eine unglaubliche, dreiste Lüge. Und dann lügt Jakob einfach weiter, als der Vater ihn fragte, bist du das, Esau? Und Jakob sagt, ja, selbstverständlich. Wer sonst? Aber Isaak misstraut seinem Vater, winkt ihn heran und sagt, komm mal näher her, hierher, ich möchte mal dich betasten, denn mein Sohn, Esau ist reich behaart, mal schauen, ob du das auch bist. Aber dafür hat vorher die Mama schon gesorgt. Sie hat ein Tier geschlachtet, das Tierfell genommen, um die Hände gewickelt Und Esau betastet und sagt tatsächlich, das ist ja mein Sohn Esau. Ich habe mir die Frage gestellt, gab es in der Familie wenigstens einer, der ehrlich gewesen war? Keine Ehrlichkeit, nur Betrug und List. Dann kommt Esau und bekommt alles mit, was da gelaufen ist, ja, dass Jakob ihn betrogen hat, dass er diesen Segen erschlichen hat. Und natürlich kann man sich vorstellen, seine Empörung, und er ist außer sich und er möchte eigentlich ihn sofort töten. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, merkt ihr, wie man mit dem Segen Gottes umgegangen ist in dieser Familie? Das ist so wie ein Sack Kartoffeln, ja? Mal du, mal ich, wie auf dem Markt. Wie viel kostet es? So viel, dann hast du das. Wenn das nicht reicht, dann kriegst du das nicht. Also, irgendwie scheint es eine Normalität zu sein. Aber die Folgen sind, dass Jakob flüchten muss und Rebekka wird ihn nicht mehr sehen. Aber Esau, sein seltsamer Bruder, verfolgt Jakob überhaupt nicht. Und er versucht jetzt dieses Defizit, was er in der Kindheit bekommen hat, versucht er irgendwie zu ersetzen, indem er noch eine Frau heiratet. Die dritte Frau, die Halbcousine. Aber auch dieser Versuch ging leider daneben. Alles vergeblich. Wie ist das? Habe ich die Frage gestellt, in unseren Familien. Erleben unsere Kinder auch das Gleiche? Sind die Kinder geliebt, weil sie brav sind? Weil sie eine gute Note in der Schule bekommen? Dann nach Hause kommen und sagen, Mama, Papa, ich habe eine 1 oder eine 2. Werden sie deshalb geliebt? Oder werden die Kinder deshalb geliebt, weil sie da sind? Brav oder nicht brav? Ich weiß, ich gebe zu, ich habe auch Fehler gemacht. Und ich weiß, meine Eltern haben auch Fehler gemacht. Und vielleicht habt ihr Eltern auch Fehler gemacht. Und die, die noch heiraten werden, werden auch Fehler machen. Denkt nicht, dass ihr keine Fehler machen werdet. Aber wir gehen einfach mal weiter. Was will Gott mit solch einer Familie anfangen, habe ich die Frage gestellt. Wir denken manchmal, ja natürlich, er vergibt uns, er ist liebevoll und damit hat sich's. Ja, er lässt uns nicht allein, er ist barmherzig, das stimmt auch. Aber eins muss für uns klar sein, wer ohne Gott lebt, der lebt gefährlich und unglücklich. Und keiner weiß, ob diese Wege ohne Gott er überhaupt überlebt. Jakob musste weg von zu Hause. Er ist auf der Flucht. Doch dann kommt Gott in einem Traum zu ihm und er sieht eine Himmelsleiter und ich wäre jetzt begeistert und hätte gesagt, Gott ist trotzdem zu mir gekommen, ich hätte Reue gezeigt und so weiter. Aber Jakob zeigt keine Reue. Und er sagt, lieber Gott, wenn du mir versprochen hast, dass du bei mir bist und wenn du alles machst, was du mir versprochen hast und ich einmal zu Hause bin, dann gebe ich dir den Zehnten. Ist das nicht egoistisch? Ist das nicht egoistisch? Und mit solchen Leuten, mit solchen Egoisten verkehrt Gott. Er kommt zu solchen Menschen. Und dann reist Jakob zu seinem Onkel Laban und erzählt ihm alles und er sagt, Kapitel 29, Vers 13, dort erzählte Jakob seinem Onkel, weshalb er von zu Hause weggegangen war. Erstaunlich, bei seinem Onkel erzählt er ganz offen und ehrlich und was macht dann Laban? Und er sagt eine Bemerkung, es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter, sagte Laban. Was heißt das? Er sagt, ich erkenne meine Familie, die lügt nämlich. Ganz einfach, das passt zu meiner Familie. Etwas später betrügt dann Laban auch seinen Neffen Jakob. Er verliebt sich in Rahel unheimlich, ist bereit, 7 Jahre für sie zu arbeiten, alles zu geben und dann kommt die Hochzeit und dann kommt Laban und schiebt ihn ins Bett. Nicht Rahel, sondern Lea. Und als sich das herausgestellt hat, dann sagt er so ganz nebenbei, bei uns ist das nicht üblich, dass die Jüngere erst heiratet und dann die Ältere. Also das ist sowas wie eine Ware, die lege ich dir jetzt mal ins Bett. Das ist ein Vater, der so mit seinem Kind umgeht. Ja, ich muss leer loswerden, sagte er. Deswegen macht er so. Welch ein Umgang mit den eigenen Kindern, als ob es eine Ware wäre. Und Lea hofft, dass Jakob sie lieben würde, weil er sie nicht geliebt hatte. Verständlicherweise, er hatte sich in Rahel verliebt. Er liebte die Lea überhaupt nicht. Aber sie hofft, dass er sie lieben würde. Und dann wurde sie schwanger, die Lea. Sie bekommt ein Kind und denkt, na jetzt wird mich Jakob lieben. Aber er liebt sie immer noch nicht. Dann kam das zweite Kind und er liebt sie immer noch nicht. Und das dritte, und sie hat keine Hoffnung. Und zwischen Lea und Rahel entsteht ein Kampf. Stellt euch vor, zwei Frauen, lieber Männer, heiratet nie zwei Frauen. Ja. Es besteht dann ein Kampf. Und Jakob spielt dieses Spiel seiner Frauen, weil die streiten sich miteinander und sagen, heute Nacht schläfst du mit ihm, aber morgen Nacht werde ich mit ihm schlafen. Und dann haben sie einander bestochen und so weiter. Ja. Also fantastische Familie, meine Güte. Ja. Und als es dann auch nicht klappte, dann sagte Lea, hier hast du meine Nebenfrau. Und Rahel sagt, und du hast meine Magd. Ja, und so hatte auf einmal Jakob vier Frauen. Ja, meine Güte, das war ja ein Mann. Das ist ja eine Familiengeschichte. Eine Geschichte voll Neid, Hysterie, Hass, Betrug, List und was hast du nicht gesehen. Und Jakob lässt sich alles gefallen und das ist so ganz normal. Und er greift absolut nicht ein, er sagt nichts, ja. Und das ist wie auf dem Markt. Heute ich, morgen du, heute die, dann die und so weiter. Und das alles bei den Leuten, die an Gott glauben. Hat die Bibel da nicht übertrieben? Das ist ja das Wunderbare bei der Bibel. Sie schweigt nicht. Sie sagt die Wahrheit, so wie das ist. Gab es vielleicht andere Familien, die glücklicher gelebt haben, die sowas wie Prinzipien hatten oder eine Moral oder sonst noch was? Natürlich gab es, ja. Aber die Bibel schweigt nicht. Und wenn du heute eine glückliche Ehe führen kannst, eine glückliche Familie hast, die Kinder sind glücklich, die Eltern sind glücklich, dann sei Gott dankbar. Und wenn du hörst, dass die anderen nicht so glücklich sind, dann sei einfach barmherziger. Weil das ein Geschenk von Gott ist. Wir müssen dann natürlich nicht uns wundern über das Verhalten der Söhne Jakobs. Das waren ja Burschen, ich sag's euch. Die haben Leute umgebracht. Die haben ihren eigenen Bruder Josef verkauft. Warum? Wo haben sie das gelernt? Zu Hause. Bei den Eltern. Da haben sie es gelernt. Warum sagt Gott eine Frau und ein Mann? Warum sagt er nicht ein Mann, vier Frauen? Oder auch umgekehrt? Warum sagt er das? Warum? Warum sagt er das? Will er uns den Spaß verderben? Weil Klarheit, Treue, Aufrichtigkeit ist der einzige Weg für uns Egoisten, damit wir noch irgendwie und einigermaßen klarkommen. Das, was die Kinder in der Familie erleben, hat Auswirkungen nicht nur auf die Gemeinde, das hat Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen lesen wir und hören immer wieder von Missbrauch, von Hass, von Wiedermissbrauch, Schuldgefühle, Lieblosigkeit, Unfähigkeit, überhaupt lieben zu können und die verzweifelte Suche der Kinder nach Liebe, nach Annahme. Das sind Folgen eines Lebens in einer unglücklichen Familie. Manchmal stelle ich mir so die Frage, wo hat das Ganze angefangen und wann wird das Ganze überhaupt enden? Und trotzdem macht es Gott. Und dann geht die Jakobsgeschichte weiter. Weiter geht es hier um Geld. Und Jakob betrügt den Onkel. Er wird reich. Er hat so einen Trick. Ja, aber seine Strategie, die geht dann nicht auf. Laban entdeckt, dass er betrogen worden ist. Und Jakob muss wieder fliehen. Und er ist auf der Flucht. Einer hat den anderen betrogen und bestohlen, Jakob den eigenen Onkel, der Onkel seinen Neffen, eine Schwester die andere Schwester und keiner von ihnen ist so richtig glücklich. Keiner von ihnen. Und dann meldet sich Rahel und Lea und sie sagen, und das ist ganz erstaunlich, was sie sagen, aber an sich ist das ein Wahnsinn, was sie sagen. Kapitel 31, 14 und 15. Wir bekommen kein Erbe von unserem Vater. Er hat das Familienrecht verletzt und uns wie Fremde behandelt. Denn alles Geld, was er damals für uns bekam, hat er für sich allein verbracht. Er hat uns also verkauft. Das sagen die Kinder zu ihrem Vater. Das sagen die Kinder. Das waren doch Labans Kinder, das waren doch keine fremden Kinder. Wie hat er sie behandelt? Wie ein Stück Dreck, Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber genau das kommt hier zum Ausdruck. Einfach verkauft. Wir zwei Schwestern müssen einen Mann teilen. Ich wusste, dass es eine schlimme Geschichte ist. Aber als ich sie noch einmal gelesen habe, habe ich festgestellt, meine Güte, die ist ja schlimmer, als ich dachte. Und vor allem, es gibt in dieser Geschichte keine Helden. Absolut keine. Jeder ist schuldig geworden. Und vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wozu diese ganze Predigt, wozu diese ganze Familiengeschichte, diese Familiendrama, da kann man ja doch depressiv werden. Ja. Aber es gibt in dieser Familie eine Hoffnung. Warum? Weil Gott in diese Familie gekommen ist. Weil er eingegriffen hat. Und eigentlich war das ja schon immer so, dass Gott da war. Bei Rebekkas Unfruchtbarkeit war Gott da. Beim Traum von der Himmelsleiter war Gott da. Bei Leas Unglück, nicht geliebt zu sein, war Gott trotzdem da und schenkte ihr Kinder. Und Rahel bekommt dann auch Kinder. Und Jakobs Herde vermehren sich. Und dann lesen wir in Kapitel 32, Vers 2. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er das sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte die Stätte Machanaim, das heißt übersetzt Doppellager. Jakob ist erstaunt und stellt für sich auf einmal fest, ich, ein egoistischer Mensch, ich habe die anderen betrogen, ich habe nur für sich gedacht, gelebt, gewirtschaftet, aber Gott war da. Es ist ein Doppellager, die Engel sind da. Das war für ihn ein Wunder. Und deswegen können wir heute sagen, wenn wir unsere Erde anschauen, wenn wir die Verhältnisse anschauen, können wir auch sagen, anhand dieses Textes, Gott ist unter uns, er ist da. Unsere Erde ist sowas wie ein Doppellager. Und nun, nach 20 Jahren, will Jakob wieder nach Hause. Er will nach Hause, er will den Vater sehen. Und dann hört er, sein Bruder Esau kommt ihm entgegen mit 400 Leuten, alle bewaffnet mit Kalaschnikows. Und er bekommt Angst. Was mache ich jetzt? Er wird bleich und Jakob versucht zu retten, was zu retten ist. Er schickt eine Karawane nach der anderen mit vielen Geschenken. Er will seinen Bruder gnädig stimmen und irgendwann in diesem Stress merkt er auf einmal, ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich zu Gott. Jetzt muss ich zu ihm beten. Jetzt muss ich Zeit für ihn nehmen. Ich kann nicht mehr so weiterleben. Ich will mich mit meinem Bruder versöhnen. Und deswegen will ich erst mit Gott reden. Woher hat er diesen Mut auf einmal? Das kommt auch von Gott. Liebe Gemeinde, das kommt auch von Gott. Gott steht ja immer auf der Seite der Schwachen und Ungeliebten. Und dann lesen wir, und er blieb dort allein zurück. Manches musst du wirklich allein durchstehen, allein. Wir lesen, es kam einer und hat Jakob angegriffen. Wer ist das? Warum sagt Jakob nicht, wer das ist? Warum stellt er keine Fragen an diesen Fremden? Warum ruft er nicht um Hilfe? Denn wir lesen, da rang ein Mann mit ihm. Jakob wusste, dass dieser Augenblick kommen würde, irgendwann. Er wollte noch einiges regeln. Jakob aber war jetzt in diesem Augenblick bereit, alles zu regeln. Etwas allein zwischen ihm und Gott. Das wollte er in diesem Augenblick tun. Etwas, was er schon längst tun sollte, hat er immer vor sich geschoben. Irgendwann, dann kläre ich das mit mir und Gott. Und Gott ringt mit Jakob. Und wir lesen, Gott konnte Jakob nicht niederringen. Gott konnte es nicht tun. Warum nicht? Warum konnte Gott diesen Menschen, Jakob, nicht besiegen? Gott schafft es nicht? Ist er so kraftlos, so hilflos? Nein, absolut nicht. Er liebt uns. Und wenn Gott sagt, lieber Mensch, ich liebe dich, ich vergebe dir, dann sagen wir, nee, ich muss da noch was machen, damit du mich liebst. Und Gott sagt, ich schenke dir Gnade, aber ich versuche mit meinen Leistungen irgendwie gut dazustehen. Und deswegen ringt Gott mit ihm. Er ringt. Und als Jakob auf nichts sich eingelassen hatte, dann ergreift Gott die letzte Möglichkeit. Er schlägt dem Jakob auf die Hüfte und jetzt greift Gott mit Gewalt ein. Das muss doch für Jakob ein Ende sein, wenn Gott schlägt, oder? Aber der Geschlagene bittet den Schläger, lass mich nicht gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob will sich in Frieden verabschieden. Der Morgen kommt, der neue Tag beginnt. Es wird Zeit, etwas zu ändern. Jetzt muss Neues angegangen werden. Deswegen fragt Jakob auf einmal, wie heißt du? Und Gott fragt ihn, was ist dein Name? Und Jakob antwortet, mein ganzes Leben bin ich und war ein Betrüger. Und Gott spricht zu ihm und sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Du bist nicht mehr Betrüger, du bist Israel, du bist ein Sieger. Gott wird jetzt in deinem Leben herrschen, weil du endlich zu ihm gekommen bist, weil du endlich deine Vergangenheit mit ihm geklärt hast, weil du endlich diesen Mut aufgebracht hast. Deswegen bist du kein Betrüger mehr, sondern ein Sieger. Und Jakob ist endlich frei. Er ist frei von der ganzen Schuld. Er ist frei von den ganzen Fehlern, weil Gott ihn angenommen hat, weil er ihm vergeben hat. Und die Vergangenheit ist jetzt vorüber. Und Jakob ist frei. Und er geht jetzt nach vorne. Er sah Gott von Angesicht zu Angesicht und ist am Leben geblieben. Und die Sonne ging auf. Ein neuer Tag begann für Jakob. Er ist mit Gott und mit sich selbst jetzt in Reinem. Es ist jetzt ein neuer geistlicher Mensch geworden. Ein anderer Mensch. Jakob wird jetzt als Mann Gottes bezeichnet. Und dann steht da eine kleine Bemerkung und er hinkte an seiner Hüfte. Jetzt kann jeder sehen, dieser Mann hat mit Gott gekämpft. Er war bei Gott, er war mit Gott. Und Gott hat ihn jetzt verändert. Jetzt ist Schluss mit dem Durchsetzen und Betrug und Selbstverwirklichung und sonst noch was. Ab jetzt bist du lahm. Aber mit Gott, das war wichtig. Du kannst nicht mehr, aber du musst auch nicht mehr kämpfen. Und Jakob versöhnt sich mit seinem Bruder Esau. Er verbeugt sich vor seinem Bruder. Und er sagt zu Esau, als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen. Welch eine Veränderung bei diesen Brüdern, in dieser Familie. kein Hass mehr, kein Neid mehr. Sie sind freundlich. Es gibt keine Drohungen. Keiner will den anderen töten. Welch eine unglaubliche Familiendrama, welch eine Geschichte, die Gott zu einem guten Ende geführt hat. Keine Angst mehr, kein Weglaufen. Du musst dich nicht mehr durchsetzen. Ich könnte vor Freude heulen. Was Gott da macht. Es tut so gut. Es tut so gut, wenn du diese Geschichte von Anfang bis zu Ende liest. Esau nimmt die Geschenke an und dann lesen wir am Ende dieser Familiendrama, dass sie beide den Vater beerdigt haben. Was für ein Ende. So geht ein Leben mit Gott, auch in der Ehe, auch in der Familie. Ich frage mich, wollt ihr auch so leben oder wollt ihr immer nur kämpfen? Ich weiß nicht, womit ihr kämpft, gegen wen ihr kämpft. Vielleicht in der Firma gegen den Chef, vielleicht erlebt ihr Mobbing, ich weiß es nicht. Vielleicht seid ihr von Freunden im Stich gelassen worden. Das kann möglich sein. Vielleicht sind die Beziehungen kaputt gegangen und vielleicht erlebt ihr so einen endlosen Streit in der Ehe, in der Familie, weil es um Geld geht, weil es um Mobbing geht, um den Arbeitsplatz. Ihr könnt nicht mehr verzeihen. Das kann auch und kommt immer wieder mal vor. Vielleicht sich selbst nicht verzeihen, den anderen nicht verzeihen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, hängt eure Hoffnung nicht an die Menschen. Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Erde. Nein, es gibt keine. Deswegen klammert euch an Gott und denkt daran, du bist ein Mensch und nur ein Mensch. Mit Fehlern, mit schwachen Seiten, aber auch mit guten Seiten. Deswegen klammert euch an Gott. Er gibt Vergebung, er gibt Frieden. Er kommt von oben zu dir persönlich und sagt, du bist mein Kind. Ich liebe dich, auch wenn du in deiner Kindheit Schlimmes erlebt hast. Ich liebe dich. Liebe Eltern, ich möchte mich an euch wenden und möchte euch bitten, liebt eure Kinder so, wie sie sind. Liebt eure Kinder so, wie sie sind und nicht, weil sie brav und gut sind. Macht das bitte nicht. Liebe Eltern, Arbeit ist wichtig. Aber ich möchte euch sagen, die Kinder, eure Kinder sind noch wichtiger. Nehmt euch Zeit für die Kinder. Spielt mit ihnen. Nehmt euch Zeit für die Kinder. Lest mit ihnen die Bibel. Erklärt ihnen die Bibel. Nehmt euch diese Zeit, wenn ihr diese Zeit nicht nehmt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass die Kinder irgendwann mal draußen bleiben. Nehmt euch Zeit für die Kinder. Unser Gott will auch einiges bei den Eltern verändern. Nehmt, liebe Eltern und liebe Kinder, Zeit füreinander. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist in eurem Leben, geht aufeinander zu und bittet um Vergebung. Das ist ganz wichtig. Bereinigt alles. Sucht die Nähe zueinander. Sucht zusammen Gott. Redet mit Gott, redet miteinander. Kämpft mit Gott, wie Jakob es gemacht hat. Sucht nach dem Segen Gottes. Hängt euch an Gott. Dann geht die Sonne auch bei euch auf. Amen.